Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fett Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest dran, dass es ja am Ende alle braucht, die da mitmachen, weil wir eine große Herausforderung haben und müssen halt gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit sorgen und uns eben auch dazu austauschen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
Moin, Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Wir haben ja jetzt so irgendwie Mitte, Ende Februar und ich bin's langsam leid und freue mich jetzt wirklich mal auf den Frühling. Aber das ist jedes Jahr im Februar so, merke ich, dass man immer schon erwartet, dass jetzt der Frühling losgehen muss. Aber ich glaube, wir haben es bald geschafft. Wie geht's dir, Nils?
Ja, ähnlich. Es ist dann halt mal so, man denkt halt, oh, ist so schön hell und so. Da bin ich halt irgendwie gestern mit dem Rad gefahren und so richtig schön so ein Sprühregen rein. Und dann kommst du halt hier so an und hast ja dann natürlich keine Regenhose an und nasse Knie und was wirklich richtig warm und so. Da dachte ich auch so, boah, jetzt habe ich aber auch ein
reicht, ne?
Reiz. Ja. So. Genau, aber ich freue mich umso mehr auf den Termin im Warmen hier. Wen haben wir denn zu Gast heute?
Ja, und zwar ist Dr. Felix Habermann bei uns. Felix, du bist wissenschaftlicher Koordinator des Carbon Dioxide Removal Terra Forschungsprogramms an der LMU in München. Ein leichter Zungenbrecher, aber ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen. Und kümmerst dich dort um die Erforschung von Methoden zur Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Vorher hast du schon einige Jahre am Karlsruher Institut für Technologie als Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und hast dich da auch schon mit komplexen nachhaltigen Fragestellungen auseinandergesetzt. Felix, wir freuen uns sehr, dass du hier bist, auf das Gespräch und auch nochmal in so ein neues Thema einzutauchen. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank. Ich sehe das mit der Wettersituation ähnlich wie ihr. Heute früh wieder im Regen gestartet und jetzt auch im warmen Büro. Aber sonst muss man auch in den Zeiten momentan immer positiv gestimmt sein, finde ich.
Ja, exactly. Ja, da hat man ja genügend Anlass gerade, sich immer wieder schön positiv einzustimmen als Lernaufgabe. Wir beginnen ja eigentlich immer mit der Frage zum Thema Nachhaltigkeit. Also wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also du machst das ja schon ein paar Jahre jetzt, aber wie bist du denn auf dieses Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also bist du born green oder war, also sozusagen war das halt deine Oma oder ist das irgendwann, gab es ein auslösendes Moment oder war das schon immer ein Stück weit da bei dir?
Ehrlich gesagt war der Auslöser dann, dass ich, warum auch immer, angefangen habe, Geografie zu studieren. Ich habe mir angeschaut, was man so alles studieren kann, wollte erst Medizin studieren, wurde dann aber nicht genommen, weil mein Abitur nicht ausgereicht habe. Wo ich aber heute sehr, sehr glücklich drüber bin, über die Entscheidung, und habe dann gesagt, irgendwas mit Umwelt. Und das war dann die Geografie und habe den Bachelor in Geografie eben da gemacht. Und ich finde auch, Geografie ist die Disziplin, die den stärksten Fokus auf Nachhaltigkeit hat. Ich war dann später in ein bisschen anderen Disziplinen unterwegs. Ich habe mein Master in Meteorologie gemacht und dann auch meine Promotion eher in Richtung Pflanzenphysiologie, Atmosphärenchemie, was auch sich mit dem Thema Klimawandel, globaler Wandel, aber auch Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Aber fand dann, dass das nicht immer ganz so stark in der Community gelebt wurde. Und deswegen bin ich jetzt wieder glücklicherweise am Department für Geografie in München gelandet, wo einfach der ganz große Zusammenhalt die Nachhaltigkeit ist.
Lass uns doch mal direkt ein bisschen eintauchen. Also was genau ist denn jetzt Carbon Dioxide Removal? Und wenn du das vielleicht direkt auch damit verknüpfen kannst, wofür brauchen wir das eigentlich?
Genau, also Carbon Dioxide Removal, der englische Begriff, auch die Abkürzung dafür CDR, die ich wahrscheinlich jetzt häufig aus Versehen immer verwenden werde, heißt einfach CO2, also Kohlenstoffdioxidentnahme aus der Atmosphäre aktiv und ist quasi ein Baustein des Klimaschutzes generell. Also Klimaschutz, Klimamitigation, im Englischen Climate Mitigation. Und das sind hauptsächlich die zwei Bausteine Emissionsreduktion und Emissionsvermeidung von Treibhausgasen, aber eben als zweiten Schritt auch die aktive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Und damit CDR wirklich CDR ist, müssen so 2 bis 3 Grundprinzipien eigentlich erfüllt sein. Das erste ist, das Kohlendioxid muss aus der Atmosphäre stammen. Es muss aktiv aus der Atmosphäre herausgenommen werden. Daraufhin muss dieses CO2 langfristig gespeichert werden. Und man könnte dann eben auch noch sagen, oder nicht man könnte sagen, sondern das ergibt sich dann dadurch, dass das aktiv alles passieren muss, dass dieses Kohlendioxidentnahme durch menschliche Aktivitäten und zusätzlich zu den natürlichen Aufnahmeprozessen, die auf der Erde schon erfolgen, passieren muss. Das so grundsätzlich erstmal zu CDR. Das Besondere daran ist eben, dass wirklich die Ursache des menschgemachten Klimawandels angegangen wird. Also die Treibhausgase. Am Ende, warum wird es auf der Erde wärmer global? Weil wir mehr Treibhausgase in die Luft pusten und einfach dadurch die Strahlung wieder reflektiert wird. Es gibt eben auch andere Methoden, die erforscht werden, momentan gar nicht mehr so stark und auch in der Politikdebatte weniger relevant sind, aber ich möchte sie trotzdem auf jeden Fall mal nennen. Das sind sogenannte Solar Radiation Management Methoden, wo es eben eher darum geht, die Symptome, also den Temperaturanstieg rein zu bekämpfen. Und das macht man, indem man die Strahlungsbilanz auf der Erdoberfläche verändert.
Woran forscht ihr denn jetzt genau unter dem Dach von CDR Terra? Also kannst du da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben? Also grundsätzlich CDR habe ich jetzt verstanden, aber was macht ihr denn jetzt dort tiefer gelegt?
Genau, also wir in CDR Terra haben, das ist eben ein Forschungsprogramm, was aus mehreren Forschungsprojekten besteht, und innerhalb dieser Forschungsprojekten untersuchen wir unterschiedliche CDR-Methoden. Da gibt es eben nicht nur eine Methode, und man weiß auch jetzt schon, dass nicht eine Methode sich herauskristallisieren wird, die die beste Methode ist, sondern es muss eben an breiter Front offen daran geforscht werden. Es gibt Methoden, die bestehen schon länger, also Aufforstung, Wiederbewaldung oder auch CO2-negative Forstwirtschaft oder dass man versucht, auch im Boden mehr Kohlenstoff zu speichern. Genauso auch die Erzeugung von Bioenergie und auch im Anschluss daran auch die Abscheidung der bei den Verbrennungsprozessen entstehenden Treibhausgase und langfristigen Speicherung. Aber es gibt auch ganz, ganz neue Methoden, die noch wirklich in den Kinderschuhen stecken. Und die werden unter anderem erforscht, wie zum Beispiel eine künstliche Photosynthese, aber auch CO2-negative Baumaterialien. Also dass man wirklich Häuser bauen kann, wo eben kein Zement, Stahl, Beton, der sehr hohe Treibhausgasemissionen verursacht, verwendet wird, sondern wirklich am Ende ein CO2-negatives Haus vielleicht bauen kann. Aber auch zum Beispiel gibt es Verfahren, die schon verwendet oder die bereits bekannt sind. Das nennt sich dann die verstärkte Verwitterung von Gesteinsmehl. Das ist ein geologischer Prozess, das ist schon bekannt. Oder auch die Verwendung von Pflanzenresten und einer Pyrolyse, dass man Pflanzenkohle hat, um langfristig Kohlenstoff zu speichern. Das ist auch schon bekannt. Aber wir haben zum Beispiel noch ein Projekt dabei, das versucht, die Kombination aus beiden, also dieser Gesteinsverwitterung und der Pflanzenkohle zusammen zu nutzen, um damit ein neues Produkt zu erschaffen. Und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Methoden gibt, aber es eben keine Methode gibt, die die beste Methode ist, ist der große Gedanke, am Ende muss es irgendwie einen CDR-Methoden-Mix, ein Portfolio geben aus unterschiedlichen Methoden. Dadurch, dass sie eben sehr, sehr viele unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Auch abhängig davon, wo die Methode dann wirklich lokal angewandt wird. Und als letzten großen Punkt, den ich noch nennen möchte, woran wir arbeiten, ist eben zu untersuchen, was sind die Einflüsse der CDR-Methoden, aber auch wie werden CDR-Methoden generell beeinflusst, und das mit einem integrativen Ansatz. Das heißt, wir schauen uns an, welche Einflüsse können auf die Umwelt passieren, also auf die Biodiversität, aber auch auf die Ökosysteme. Wie sind die technologischen Eigenschaften der unterschiedlichen Methoden? Wie weit sind sie schon vorangeschritten? Auch welche Ressourcen benötigen sie? Wie wirksam?
Also auch kostenmäßig.
Genau, die Kosten ist die ökonomische Effizienz. Das ist auch noch so eine weitere Dimension, die wir nennen. Wie viel CDR oder wie viel CO2 kann wirklich entnommen werden? Aber eben auch ganz wichtig, wie kann das politisch umgesetzt werden? Welche politischen Instrumente kann es dafür geben? Und als letzten Punkt, der gleichberechtigt mit allen Punkten steht, ist natürlich auch der gesellschaftliche Einfluss. Also einerseits, wie wird die Gesellschaft in diesen Prozess mit eingebunden, dass CDR-Methoden vor der Haustür in unserem Land auf der Erde angewendet werden, aber auch welche Einflüsse können diese Methoden auf die Gesellschaft haben? Und da ist es eben wirklich wichtig, einen ganz, ganz breiten Ansatz zu erforschen, wie diese Einflüsse verteilt sind.
Ja, total interessant. Also das ist ja wirklich ein total ganzheitlicher Ansatz dann auch am Ende. Und kann ich mir das dann auch so vorstellen, dass ihr dann auch als Ergebnis unter anderem dann auch wirklich Empfehlungen aussprecht für Regionen, für unterschiedliche Zielstellungen? Und wem sprecht ihr die denn aus? Also der Gesellschaft, der Politik, mir als Bürgerin? Also habt ihr da auch gewisse Zielgruppen, die ihr gezielt damit eben auch ansprechen möchtet?
Auf jeden Fall. Unsere Zielgruppe sind sozusagen alle. Also wir versuchen wirklich den Dialog mit der Öffentlichkeit auch ganz stark in Fokus zu nehmen. Da haben wir auch dezidierte Arbeitspakete in den Forschungsprojekten, dass wir mit Unternehmen, mit Interessensgruppen, mit Stakeholdern arbeiten, aber auch mit Politikvertretern, mit Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. um diese Informationen, die wir jetzt gerade erforschen, auch zu diskutieren. Also quasi nicht nur in eine Richtung zu bringen, dass wir sagen, okay, das haben wir jetzt als Wissenschaftler herausgefunden und bitteschön, sondern auch, dass wir den Austausch eben forcieren, dass wir auch den Input suchen von Unternehmen, von der Gesellschaft, von der Industrie und auch von der Politik, um gemeinsam an diesem Thema zu arbeiten. Dadurch, dass sich dieses Thema eben extrem schnell entwickelt, aber eben noch nicht viel wissenschaftliche Grundlage oder Wissensgrundlage vorhanden ist. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich von Anfang an alle mit einbeziehen in diesen Prozess.
Ihr forscht ja jetzt ja schon ein bisschen, vielleicht nochmal erstmal so, also wie lange halt seid ihr schon dran und was sind denn eigentlich so aus deiner Sicht die wichtigsten Erkenntnisse?
Genau, also wir, dieses Forschungsprogramm gibt es jetzt seit Ende 2021. Das läuft jetzt Ende diesen Jahres aus. Also das ist nur dieses eine Forschungsprogramm, aber es ist ja so, dass das in der Forschung weltweit das Thema sehr große Beachtung findet, eben auch auf den unterschiedlichen Disziplinen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist, würde ich sagen, mit die größte Erkenntnis, dass man diese unterschiedlichen Methoden dahingehend untersucht, nicht nur sind sie technologisch machbar und was können wir tun, wo können wir diese Methoden anwenden und wie können wir diese Methoden anwenden, sondern auch inwieweit möchten wir diese Methoden anwenden oder inwieweit, ja, will die Gesellschaft bestimmte Ziele erreichen? Und beides muss dezidiert betrachtet werden, aber auch getrennt voneinander betrachtet werden. Und das ist eben ein großer Diskurs, der gerade also wirklich auf der höchsten Ebene geführt wird bei dieser Bewertung, dass man nicht nur schaut, ist es möglich zu tun, sondern auch, was wollen wir tun?
Also ich finde das total spannend. Also eben waren so mehrere Punkte, die gleich bei mir so hochpoppten, ne? Als ich jetzt irgendwie dachte, naja, gerade als du das Thema Bauen angesprochen hattest, das ist auch noch ein Thema. Ich hatte letztens gerade halt irgendwie einen Vortrag gehört, da ging es irgendwie um das Thema graue Energie nochmal. Also sozusagen, also wie viel jetzt halt tatsächlich beim Gebäudebau und so weiter, also wie hoch der Anteil da tatsächlich ist und wie gering auch der Recyclinganteil ist. Und also dass das halt irgendwie auf alle Fälle echt ein Riesenthema noch ist, was da irgendwie perspektivisch auf uns zukommen wird. Also jeder Einzelaspekt ist ja schon so, wo man denkt, ach Mensch, da würde ich aber gerne mal noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Aber vielleicht noch mal so wieder ein bisschen rausgezoomt. Welches Potenzial siehst du denn noch in den nächsten Jahren? Also was denkst du denn, wo das hingehen wird?
Also ich hoffe, dass es dahin gehen wird, dass CDR-Methoden stark hochskaliert werden. Also es ist auch so, den Punkt habe ich vorhin, glaube ich, noch nicht genug betont, auf den ich noch kurz nochmal eingehen möchte, ist, wofür benötigen wir überhaupt CDR? Dazu möchte ich kurz sagen, also es gibt dieses politische Ziel der Staatengemeinschaft, die Temperaturerhöhung aufgrund des globalen Klimawandels auf 1,5 bis 2 Grad zu beschränken. Und das basiert eben darauf, dass das wissenschaftlich herausgefunden wurde, dass es gesellschaftlich, aber auch ökologisch wenig Sinn macht, dass es noch höher wird, weil wir einfach die negativen Auswirkungen jetzt schon merken. Und dann sieht man eben, okay, wo befinden wir uns jetzt gerade mit unserem Tun und Handeln, mit unseren Treibhausgasemissionen, wohin werden wir uns so bewegen? Und wir werden uns dahin bewegen, dass wir wahrscheinlich so um die 3 Grad plus minus 0,5 sehr wahrscheinlich erreichen werden, wenn wir so weitermachen, wie wir momentan weitermachen. Wir haben ja jetzt schon, wurde ja auch in den Medien groß diskutiert, eine globale Mitteltemperatur von 1,5 Grad schon erreicht. In diesem 12-Monats-Mittel, glaube ich, von Februar bis einschließlich Januar 2024 wurde das schon überschritten. Das heißt, wir sehen da jetzt schon die Auswirkungen und mit jedem Zehntel Grad mehr werden diese Auswirkungen schlimmer. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir das begrenzen können. Und da weiß man eben auch aufgrund von Studien mit unterschiedlichen Modellen, also unterschiedlichen Computermodellen, was man tun muss, um diese 1,5 Grad zu halten wahrscheinlich schon oder halt maximal nur diese 2 Grad zu erzielen. Und da ist eben die einzige Möglichkeit, die Treibhausgasemissionen zu senken und eben Treibhausgasemissionen vermeiden. Und das geht eigentlich dann, dieses Ziel zu erreichen, funktioniert nur dann, wenn wir am Ende netto null sind. Also quasi netto CO2-Emissionen beziehungsweise wichtiger, die Netto-Treibhausgasemissionen sollten null sein. Und da gibt es immer diesen Begriff Netto und Brutto, weil man spricht quasi von Bruttoemissionen und Bruttoaufnahme. Also man emittiert etwas, aber durch natürliche Prozesse wie Photosynthese wird ja auch CO2 aufgenommen. Und dann am Ende soll, das sind die Bruttoprozesse, und am Ende soll Netto null rauskommen. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat man gemerkt, die Zeit ist eigentlich schon viel zu knapp. Wir wissen ja alles schon sehr, sehr lange, aber haben aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse, die Zeit leider noch nicht genutzt, dagegen etwas zu tun. und müssen eben schnellstmöglich etwas zu tun. Und wir wissen, dass eine extrem drastische, weitreichende, globale Reduktion und Vermeidung von Treibhausgasemissionen so schnell nicht stattfinden kann, als dass wir dieses Ziel früh genug erreichen. Nichtsdestotrotz müssen wir so heftig wie möglich daran arbeiten, die Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. Aber das wird am Ende nicht ausreichen, weil am Ende wird es Sektoren, sagt man da, geben, wie zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft, aber auch im Transportsektor oder auch in energieintensiven Industrieprozessen, dass dort weiterhin Treibhausgase emittiert werden. Und um dann doch netto null zu werden, muss man diese Treibhausgase wieder aktiv aus der Atmosphäre ziehen und dann eben CDR betreiben. Und das ist dieser allerletzte Schritt, der da eben passiert. Und dann hat eben CDR sozusagen diese Kohlendioxidentnahmemethoden, dann kann man nochmal sagen, eben drei Eigenschaften oder drei Gründe oder wie sie jetzt eben angewendet werden sollen oder was dort passieren soll. Eben einerseits kurzfristig, wenn man CDR schnell hochskaliert, könnte man auch schon auch schneller und in einer kürzeren Zeit die Nettoemissionen senken. Das ist diese kurzfristige Sichtweise. Auf der mittelfristigen Sichtweise ist es so, dass wir netto null CO2-Emissionen erreichen müssen. Das heißt, kurzfristig, so Mitte des Jahrhunderts, dass wir alles CO2, was wir ausstoßen, immer noch ausstoßen, weil wir es nicht vermeiden können, dann mit CDR abgefangen werden muss. Und dann langfristig, wenn wir es wirklich schaffen, immer weiter unsere Emissionen zu reduzieren, dass wir so viel Kohlendioxid zusätzlich aus der Atmosphäre entnehmen, dass wir auch alle Treibhausgas oder die Auswirkungen aller Treibhausgase, eben auch durch Methan und Lachgas vor allem, durch eine zusätzliche Entnahme des Treibhausgases CO2 negieren können und somit dann eben netto null Treibhausgas sind. Das ist so ein bisschen, so Konstrukte, die man hat, aber das sind so diese Eigenschaften von CDR, wofür man es braucht. Also wirklich, Emissionsreduktion ist das Allerwichtigste und on top, was dann als schwer vermeidbare Emission übrig bleibt, kann nur durch CDR passieren. Und deswegen sehen wir, dass das Potenzial hoch ist, dass CDR-Methoden hochgefahren werden können und auch müssen. Dadurch, dass viel Forschung passiert, viele Methoden existieren, die aber so noch nicht in der Realität umgesetzt werden.
Mal ein bisschen kritisch gefragt. Die Herausforderung ist ja, also ich sag mal so ein bisschen aus dieser Technologiegläubigkeit, wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, okay, ist ja richtig, werden CDR-Methoden kommen, ne? Mhm. Und dann brauchen wir jetzt ja nicht so viele Anstrengungen unternehmen, weil irgendwann wird das schon richtig hochfahren und dann hochskalieren und dann ist es ja auch gut, ja. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Und da ist halt die Frage, kriegt man das denn genügend vermittelt? Weil, also ich, zumindest in meiner Welt, ist ja die Entnahme von CDR ja um ein Vielfaches teurer als, oder zumindest auch perspektivisch, als das halt eine Vermeidung halt dann irgendwie bedeuten würde. Das ist der Punkt eins, aber vielleicht gibt es noch weitere Aspekte. Wie siehst du denn das?
Also deswegen muss immer die Storyline sein aus der Forschung heraus. Und ich bin mir auch sicher, dass 99% der Wissenschaftler das genauso sagen, dass das Wichtigste die Emissionsreduktion ist. Also das muss man immer ganz klar sagen. Nee, Technologiegläubigkeit bringt da wenig, weil am Ende können diese Methoden in diesem Umfang nicht skaliert werden, weil es auch zu Zielkonflikten kommt. Also es gibt einfach nicht genug Fläche, wo man CDR anwenden kann. Und dann kommen noch diese ganzen zusätzlichen Einflüsse, die ich vorher schon genannt habe, dazu auf die Gesellschaft. Wie kann es politisch umgesetzt werden? Wie viel kostet das alles? Und auch, wie am Ende wird die Biodiversität und auch andere Ökosysteme darunter leiden? Also es kommt ja ganz, ganz vieles zusammen. Und um sich das so ein bisschen in Relation zu sehen, vielleicht, also die Treibhausgase, die wir momentan global emittieren, sind 40 Gigatonnen CO2. Und es passiert auch momentan schon aktive CO2-Entnahme, vor allem durch Aufforstung und Wiederbewaldung, aber auch durch Speicherung von CO2 im Boden. Und das ist momentan so grob 2 Gigatonnen, also 2 versus 40. Und diese 40 Gigatonnen haben wir auch erreicht, wenn man sich das so auf einer Zeitachse anschaut, in dem es eigentlich konstant wächst. Also es gibt so eine minimale Abschwächung des Wachstums, aber es wächst ja immer weiter. Wir emittieren immer mehr und bringt halt diese 2 Gigatonnen halt überhaupt nichts. Und wenn man sich dann Studien anschaut, die versuchen, mit sozioökonomischen Energie- und auch Landnutzungsmodellen zu rechnen, also die sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren mit einbeziehen, wie viel Fläche wird wofür benötigt, was kostet das, wie können die Menschen immer noch ausreichend ernährt werden, aber wie können sie auch immer noch im Wohlstand leben, findet man heraus, dass man vielleicht 5 Gigatonnen maximal, wenn überhaupt, 8 bis 10 Gigatonnen CO2 herausziehen könnte im Jahr 2050. Und das muss ja pro Jahr passieren. Das muss ja, jedes Jahr muss das ja passieren. Das heißt, wir müssen halt von diesen 40 auf jeden Fall 30 sowieso schon reduzieren und vermeiden. Aber wahrscheinlich wird das nicht reichen, weil das sind extrem optimistische Ansätze, um diese 8 bis 10 Gigatonnen CO2-Entnahme zu erreichen. Also da ist einfach diese Diskrepanz, die man, glaube ich, immer, die man erklären muss.
Ja, und die auch wichtig ist zur Einordnung, weil ich glaube, die Gefahr ist schon da, dass man sagt, wir lehnen uns mal zurück, dann wird schon irgendwie geklärt werden. Und da können wir jetzt auch, unser Podcast richtet sich ja auch vor allem irgendwie an Menschen, die in Unternehmen auch tätig sind. Kannst du auch nochmal deine Einschätzung zu der Rolle jetzt wirklich von Unternehmen im Kontext CDR uns auch nochmal spiegeln?
Genau, und auch bei Unternehmen muss ich leider den Slogan auch erstmal wieder wiederholen. Emission Reduction First. Also wirklich Emissionsreduktion und Vermeidung in den Sektoren, in denen die Unternehmen halt agieren können. Also wahrscheinlich viel Energieverbrauch in Gebäuden, gerade wenn es um Dienstleistungssektoren geht. Aber auch Transport. Da sind einfach die Punkte, wo die Unternehmen erstmal an sich arbeiten müssen, um die Emissionen zu senken. Dann, wenn es um CDR direkt geht, ist es einerseits ja so, dass es Unternehmen geben muss, also R&D-Unternehmen, die CDR anwenden, die das organisieren, strukturieren, um diese Methoden eben hochzuskalieren. Also die verwenden, die werden dann also Entnahmezertifikate wahrscheinlich auf einem Markt handeln. Diesen Markt gibt es auch schon. Da gibt es auch sehr, sehr viel Diskussionen, auch in der Politikwissenschaft, wie solche Märkte dann in der Zukunft aussehen können, dass man Compliance-Märkte hat und keine Voluntary Carbon Markets vielleicht. Aber andererseits wird es natürlich eben auch Unternehmen geben, die diese Zertifikate dann benötigen. Und diese Zertifikate kaufen, um am Ende dann zu sagen, unser Unternehmen ist CO2 oder eben noch besser treibhausgasneutral.
Ich finde das total spannend. Ich finde, das ist auch so eine ganz neue Welt, in die ich hier gedanklich eintauche, wo ich halt dann irgendwie auch nochmal so denke, ach Mensch, ist doch eigentlich auch total spannend, sich damit zu beschäftigen und halt dann irgendwie dort irgendwie auch einzutauchen. Also würdest du jetzt deinen Kindern auch empfehlen, auch in so eine Richtung zu forschen und sich weiterzubilden und halt auch sowas zu studieren? Sind die Chancen da auch ganz gut oder ist es wirklich sehr, sehr reduziert?
Also ich hoffe, dass die nachkommenden Generationen das vielleicht, also sich damit auf jeden Fall auch noch beschäftigen, aber dass sie das sozusagen mit der Muttermilch bekommen, wenn man das so sagen darf, dass es den nachkommenden Generationen einfach klar ist, dass welche Probleme da sind, die Generation vor ihnen geschaffen haben, aber weil sie vieles auch nicht besser wussten, manche Sachen herausgezögert haben, aber dass die nachkommenden Generationen einfach wissen, wie man sich verhalten muss und dass es dafür kein Studium braucht, um zu wissen, okay, ich darf halt einfach nicht in Saus und Braus leben. Ich kann auf jeden Fall ein Leben führen in Wohlstand mit allen möglichen Vorteilen. Aber man muss halt einfach im Blick behalten, dass wir nur diese eine Erde haben und nur beschränkte Ressourcen auf der Erde und nicht ja über diese Ressourcen, über diese wirklich diese physikalisch-biologischen Grenzen hinweg leben und wirtschaften können.
Ich würde ganz gern auch noch mal so ein bisschen in noch ein weiteres Thema eintauchen. Also man kriegt ja dann doch oft Aussagen von gerade ForscherInnen, WissenschaftlerInnen, die in dem Bereich unterwegs sind, die sich dann ja oft auch nicht so richtig gehört fühlen, weil wir eben auch in einer Welt aktuell leben mit ganz viel Falschinformationen, die weitergetragen werden. PolitikerInnen, die da auch manchmal Dinge wiederholen, die einfach schlicht und ergreifend nicht wahr sind. Wie ist das denn so? Also ist das Thema bei euch im Austausch in der Kaffeeküche? Nehmt ihr das auch aktiv auf in so Programme wie dieses, in dem du jetzt irgendwie tätig bist? Kannst du uns da nochmal ein bisschen was beschreiben? Weil ich stelle mir das ja auch irgendwie frustrierend vor, wenn man immer das Gefühl hat, man kommt ja mit validen, datenbasierten wissenschaftlichen Ergebnissen und dann steht da halt jemand und sagt, ja, aber ich glaube halt was anderes. So, das stelle ich mir irgendwie herausfordernd vor.
Ja, ich glaube, herausfordernd beschreibt es am besten. Natürlich, also man kann es halt nicht nachvollziehen. Also ich lebe ja sozusagen ja auch in meiner Blase und ich habe ja auch ein soziales Umfeld, das nicht in der Forschung ist und denen ich das dann auch immer wieder gerne einfach erkläre, was wir machen, was wir tun, worauf unsere Erkenntnisse basieren. Und es ist immer wieder natürlich überraschend, welche Argumente da herangetragen werden. Und man fragt sich auch immer, woher diese Argumente und diese, also im Extremfall Falschaussagen, es sind ja auch häufig gar keine Falschaussagen direkt, sondern es sind nur ganz, ganz kleine Teile, die man sich irgendwo herauszieht an Informationen. Und an deren man dann ein Exempel statuiert und dann erklärt, dass alles irgendwie keinen Sinn macht. Aber die Zusammenhänge sind einfach viel, viel komplexer. Und wir in unserem, also wir diskutieren das sehr häufig in der Kaffeeküche natürlich, wie man gehört werden kann. Und natürlich einerseits kann man das über soziale Medien versuchen, also auch auf X oder auf LinkedIn gibt es sehr, sehr viele Klimaforschende, die immer wieder ihre neuesten Erkenntnisse der publik tun. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das eher in den Communities irgendwie beschränkt bleibt, weil ich glaube nicht, dass die Communities sich da so stark vermischen, dass diese Argumente von allen gehört werden. Aber da haben wir eben in unserem Forschungsprogramm schon auch einen Schwerpunkt oder einen Teilschwerpunkt gelegt auf diesen Wissenstransfer, auf Wissenschaftskommunikation. Das heißt, wie können wir unser Wissen, an dem wir gerade erst forschen, was ja gerade erst rauskommt, wirklich so auch in die Gesellschaft bringen, dass es richtig verstanden wird, was wir machen. Und da muss ich sagen, da braucht es auch die richtigen Leute dazu. Also wir haben das große Glück, dass wir bei uns am Department wirklich einen Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation, gerade mit dem Bereich Klimaforschung haben. Oder zumindest eine Professorin, ich glaube, es ist nicht ein ganzer Lehrstuhl, aber eine Professorin, die sich damit beschäftigt, weil wir das als einzelne Wissenschaftler gar nicht, glaube ich, leisten können. Wir sind da zu sehr an unserem Thema drin und sind, glaube ich, gar nicht in der Lage, das so zu erklären dann am Ende, dass es allen klar ist. Und klar, ist immer der typische Ding, worüber man sich beschwert, haben am Ende auch nicht die Zeit, neben der Forschung dann halt auch versuchen, das zu machen. Aber das soll nicht das Argument sein. Es geht nur darum, dass man sich eigentlich richtig strukturiert, richtig organisiert, mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, um einfach versucht, gegen diese sogenannten oder diese Falschmeldungen einfach anarbeitet mit transparenten Argumenten.
Würdest du dir noch was mehr von der Politik wünschen? Fühlt ihr euch dort halt dann irgendwie ausreichend unterstützt oder wie siehst du das?
Also es kommt halt darauf an, welche Politik an der Macht ist, würde ich mal auch erstmal sagen. Also ich meine, Politik ist ja nur das Spiegelbild der Gesellschaft, wie die Machtverhältnisse sind, welche Machtverhältnisse gewählt werden. Aber ich kann ja nur sagen, momentan, wir sind dieses Forschungsprogramm wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Wir bekommen von denen sehr, sehr viel Geld für dieses Forschungsprogramm. Also wir bekommen über 20 Millionen für CDR Terra. Dann gibt es nochmal ein Partnerforschungsprogramm, CDR Mare heißt es. Die beschäftigen sich mit ozeanbasierten Methoden als Gegenstück. Wir sind eher mit den landbasierten Methoden. Und CDR Mare bekommen auch nochmal 20 Millionen. Das heißt, diese Gelder kommen ja von dem Bundesministerium. Also die Politik möchte da schon auch was hören. Und zurzeit ist es schon so, dass wir merken, dass viele politische Akteure an dem Thema extrem interessiert sind und sehr, sehr fast schon für uns zu schnell Informationen haben wollen. Also deswegen würde ich sagen, ja, wir wollen gehört werden und wir werden auch gehört. Aber dafür muss man auch viel Arbeit leisten, dass dieser Austausch sinnvoll funktioniert. Mit sinnvollen Workshops, die sich genau mit einem Thema beschäftigen, dass dieser Austausch wirklich auch sinnvoll ist, indem man sich mit bestimmten Spezialgebieten der CDR-Methoden eben beschäftigt. Sei es, welche politischen Instrumente oder technologische Machbarkeit, wie kann es in Deutschland hochskaliert werden oder Einflüsse auf die Umwelt zum Beispiel. Also wenn man wieder in diesen Dimensionen denkt, dass man sagt, okay, macht einen dezidierten Workshop oder eine Zusammenkunft, einen Austausch zu diesen Sachen. Aber da passiert momentan wirklich, wirklich sehr, sehr viel auf deutscher, aber ich würde sagen auch auf EU-Ebene.
Ja, spannend. Und sich dann wirklich Scheiben rauszuschneiden und Thema für Thema zu behandeln und nicht diesen wahnsinnigen Versuch zu starten, alles auf einmal zu diskutieren. Ja, cool. Ey, Felix, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Das war mehr als nur interessant. Ich glaube, wir gehen wahrscheinlich gleich noch und haben Essen und werden uns nur darüber unterhalten. Am Ende geben wir unserem Gast immer noch mal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Also alles, was du sagen wolltest, aber bis jetzt nicht konntest, weil wir nicht die richtigen Fragen gestellt haben oder wenn du noch mal was unterstreichen möchtest, ist jetzt noch mal deine Gelegenheit.
Genau, wie zu erwarten, werde ich nochmal unterstreichen, dass zuallererst die Emissionen gesenkt werden müssen und vermieden werden müssen und dass dann CO2-Entnahmemethoden erst im Anschluss oder ja können nur die Reste bereinigen. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und ja, dass man das auf unterschiedlichen Sektoren eben machen kann, Energieverbrauch, Transport, welche Materialien werden im Gebäudebau verwendet, also gerade jetzt bei bestimmten Unternehmen, wie wird geheizt. Aber auch bei energieintensiven Unternehmen, beispielsweise Stahl, Zement oder sowas, wie kann da auch die Umstellung auf erneuerbare Energien funktionieren? Aber wie kann am Ende auch vielleicht Carbon Capture and Storage, CCS-Methoden angewandt werden? Und auch immer ganz wichtig finde ich, dass dieses ganze Thema von zwei Seiten betrachtet werden soll. Also es ist nicht nur die Politik und die Unternehmen, also quasi so ein bisschen top-down, muss sich mit dem Thema beschäftigen, sondern auch jeder Bürger, jede Bürgerin und die Gesellschaft selber bottom-up und auch auf dieser Demand-Side sind dafür verantwortlich, richtig zu handeln, wenn man es so sagen kann. Und auch vielleicht nochmal so ein bisschen aus unternehmischer Sicht, es ist natürlich ein Einsatz, auch häufig ein monetärer Einsatz, nicht nur, dass man dafür einfach sowas zahlen muss, sich mit Emissionsreduktionen und CDA zu beschäftigen, sondern weil man auch Organisationsstrukturen ändern muss in seinem Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz macht es wahrscheinlich Sinn, so früh wie möglich damit anzufangen, weil es ja auch sicher sich lohnen kann, in irgendetwas schon mal der Vorreiter zu sein, von etwas, das, was wir wissen, sowieso kommen wird.
Felix, vielen lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Und noch ganz viel Erfolg. Auf jeden Fall bis Ende des Jahres, habe ich verstanden, noch in diesem Programm. Und dann bin ich auch gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Super, ja. Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein konnte.
Ja, Maike, wir hatten Felix zu Gast. Was nimmst du denn mit?
Erstmal, es war einfach ultra interessant, finde ich. Also mal wieder schön so Ausflug in die Forschung ist ja immer auch cool. Die Einordnung von ihm hat mir nochmal total geholfen, sozusagen, wie viel wir eigentlich wirklich, also diese 40 versus die 3 bis 5. Also es führt nichts daran vorbei, dass wir reduzieren müssen und vermeiden müssen. Aber an sich, es ist einfach natürlich trotzdem spannend und interessant. Und wenn man dann so überlegt, was da so die Vielfalt auch an Themen, die er aufgemacht hat, welche Möglichkeiten es eben gibt Richtung CDR, ist natürlich schon hochinteressant. Ne? Man hat da irgendwie direkt Lust, mehr über jede einzelne zu erfahren. Wie geht's dir? Also dich hat's ja auch total angezündet. Mhm. Ja, direkt.
Ja, also ich fand das total spannend, eben genau, weil es eben diese ganzen unterschiedlichen Aspekte gibt. Also ich meine, von Themen wie Aufforstung oder halt jetzt irgendwie, dass man es halt direkt bei der Erzeugung abschaltet und wieder irgendwie einpresst. Aber halt irgendwie noch ganz viele andere Methoden und die halt aber aus diesen unterschiedlichen Aspekten zu bewerten. Also ist es halt überhaupt machbar? Was würde das halt überhaupt bedeuten, selbst wenn wir unendlich viel Geld hätten? Also sozusagen aus diesen unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, finde ich total interessant. Und das dann hinterher war das ja nochmal einen rausgesucht. Jetzt haben wir Terra geguckt und das Ganze gibt es ja alle irgendwie auch noch für Ware.
Ich war so, was?
Ja, genau. Das ist ja dann irgendwie nochmal die nächste Ebene. Und ich stelle mir das wahnsinnig interessant vor und gleichzeitig halt dann irgendwie aber auch zu gucken, okay, wie kann man es dann eigentlich kommunizieren? Wie kann man dann eben auch diese unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen mitnehmen? Mhm. Sehr interessant. Und ich habe das jetzt für mich eben auch so abgespeichert. Also bei mir in meinem, also unter optimalen Bedingungen, dass man halt irgendwie nur ein Viertel von dem, was jetzt halt aktuell imitiert wird und was ja immer noch steigt, halt mit diesen Methoden überhaupt hinbekommen kann, weil das eben Land und so weiter halt irgendwie erfordert und natürlich immer auch noch Auswirkungen auf Biodiversität und so weiter hat.
Ja.
Gibt, glaube ich, so ein bisschen den Horizont vor und hilft eben auch nochmal in der Argumentation, weswegen einfach der absolute Fokus eben auch weiterhin auf Reduktion sein muss. Und dass eben diese, ich sag mal, für mich eben auch so Nebelkerzen im Sinne von, das wird sich irgendwie dann schon richten, vertrau doch mal der Wissenschaft, wir haben es doch schon 20 Mal gerichtet, dass das halt ein sehr riskanter Weg ist und eben aus einer wissenschaftlichen Perspektive eigentlich gar nicht zu rechtfertigen ist, beziehungsweise aus einer wissenschaftlichen Perspektive überhaupt nicht möglich ist. Und insofern bestärkt mich das da drin, da auf der Ecke halt weiter dran zu bleiben und das hat mir diese Folge nochmal verdeutlicht.
Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Nils. Und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen und Themengebiete, in die wir noch so eintauchen dürfen.